Willkommen zu Lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Annika Dang. Nicht nur die aktuelle Nachrichtenlage, sondern auch der Aktienmarkt ist von globalen Unsicherheiten geprägt. Doch das muss nicht nur ein Nachteil sein. Welche Rolle Finanzbildung dabei spielt und wie innovative Ideen wie ein europäischer Pensionsfonds AnlegerInnen neue Wege eröffnen könnte, darüber spreche ich heute mit Philipp Wackerbeck. Er ist Partner bei der Strategieberatung von PwC Strategy & Deutschland. Hallo, Herr Wackerbeck.
Hallo, Frau Dang. Schönen guten Tag.
Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis an unsere HörerInnen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns am besten gleich noch, bevor es losgeht, auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Dann verpasst ihr auch künftig keine neue Folge mehr. Herr Wackerbeck, Sie haben kürzlich gemeinsam mit der Association for Financial Markets in Europe eine Studie zu Europas Aktienmarkt durchgeführt. Was war denn der Anlass dafür?
Ja, das waren im Prinzip zwei Punkte, die uns veranlasst haben, diese Studie durchzuführen. Und zwar zum einen mit dem Blick auf die Zahlen haben wir gesehen, dass es in Europa ganz klar Veränderungen am Aktienmarkt braucht. Wir haben insbesondere die USA und Europa mal verglichen. Und wenn man sich die Größe der Volkswirtschaften anschaut, sieht man, dass das reale Bruttoinlandsprodukt ungefähr gleich groß ist. Das sind 19 Billionen Euro, sowohl in den USA als auch in Europa. Aber die Aktienmärkte in den USA sind ungefähr 3,5-mal so groß wie das BIP und in Europa macht der Aktienmarkt nur 80% aus. Spannenderweise in einzelnen Ländern noch ein Stück weit weniger. Österreich ist sogar noch deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. Und das Ganze zeigt sich dann auch wiederum in der Anzahl der Börsengänge, die deutlich höher sind in den USA. Das Volumen ist deutlich höher in den USA. Und der andere Aspekt, den wir uns angeschaut haben, ist, dass wir natürlich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen, makroökonomischen, geopolitischen Entwicklung ein starkes Momentum im Markt sehen. Wir haben eine hohe transatlantische Instabilität, die wir beobachten, insbesondere seit die Trump-Regierung das Ruder übernommen hat. Und das verstärkt natürlich in Europa auch den Bedarf nach finanzieller Unabhängigkeit. Die geopolitischen Spannungen führen dazu, dass Europa wirtschaftlich verletzlicher ist und finanzielle Souveränität zu einer strategischen Notwendigkeit wird. Wir haben natürlich in Europa auch enorme Investitionsbedarfe im Bereich Infrastruktur, im Bereich Verteidigung, in der Digitalisierung, in der Energietransformation, um nur einige Beispiele zu nennen. Und hier besteht natürlich die Notwendigkeit, auch mehr Geld zu investieren. Dafür brauchen wir auch Eigenkapital, dafür brauchen wir auch Aktienmärkte. Und deswegen wollten wir mal genauer reinschauen, was eigentlich notwendig ist, um die Aktienmärkte auch relevanter zu machen, um einen Beitrag zu leisten, eben gerade um diese Problembereiche zu adressieren.
Wie haben Sie die Studie denn genau angelegt? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben zum einen natürlich eine umfassende Datenanalyse gemacht, wie das auch in anderen Studien durchaus regelmäßig gemacht wird. Sie haben vielleicht auch den Draghi-Report noch vor Augen, der ja auch vor so knapp anderthalb Jahren veröffentlicht wurde mit sehr, sehr vielen Daten, was in Europa eigentlich notwendig ist, was wir tun müssen, wo und wie wir investieren müssen und was dafür notwendig ist. Wir haben aber nicht nur die Daten sprechen lassen, sondern auch die Menschen zur Sprache kommen lassen dahinter und haben eine ganze Reihe, nämlich über 40 sehr ausführliche Experteninterviews durchgeführt mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Marktteilnehmern. Das sind zum einen mit den Unternehmen selbst gesprochen, die neu an die Börse gehen und zwar sich entweder für Europa oder für die USA entschieden haben, also europäische Unternehmen, die bewusst in Amerika an die Börse gegangen sind. Wir haben mit Investmentbanken gesprochen, wir haben mit Investoren gesprochen, mit Private Equity Firmen zum Beispiel auch, mit den Börsenbetreibern selbst gesprochen, mit Indexanbietern und, um möglichst breites Bild auch zu bekommen über die aktuelle Situation und welche Veränderungsbedarfe es gibt. Und dadurch haben wir aus unserer Sicht ein sehr rundes Bild bekommen, was notwendig ist, um auch die Situation in Europa zu verbessern.
Aktuell gibt es ja, wie wir schon gesagt haben, einige globale Unsicherheiten. Diese können aber auch eine Chance sein. Schreiben Sie, warum?
Ja, Veränderungen, Unsicherheiten haben ja immer auch zwei Seiten einer Medaille. Die Welt ist in der Tat momentan im Aufruhr. Kein Tag vergeht, ohne dass man neue Nachrichten zu kriegen, Handelskonflikten, Zöllen oder geopolitischen Spannung erhält. Und wir haben durchaus gesehen, dass insbesondere in Amerika die große Volatilität der US-Wirtschaftspolitik, der Handelspolitik Investoren verunsichert und dass das Interesse an Europa wieder deutlich stärker zugenommen hat, als das noch vor 9 bis 12 Monaten der Fall gewesen ist. Europa ist sozusagen auch, wenn man das vielleicht nicht allgemein so wahrnimmt, ein relativer Profiteur dieser ganzen Volatilitäten als sozusagen Safe Haven, als sicherer Hafen, als Stabilitätsanker. Und das zeigt sich auch in Börsenkursen, die in Europa ja sehr gut gelaufen sind dieses Jahr. Der DAX in Deutschland ist knapp 20% gestiegen, in Österreich der ATX sogar fast 25%, in anderen Märkten auch. Also selbst die Einigung im Zollstreit mit Europa, die ja mit 15% zusätzlichen Zöllen vielleicht nicht überall als positiv wahrgenommen wird, hat den Aktienmärkten zumindest nicht geschadet. Die Investoren blicken positiv auf Europa und deswegen bietet diese zugenommene Unsicherheit in den globalen Märkten, insbesondere in transatlantischen Beziehungen, auch Chancen für Europa. Und die gilt es natürlich jetzt auch zu nutzen für die Europäer und für die europäischen Unternehmen und Volkswirtschaften.
Ja, von was für einem Potenzial sprechen wir denn da? Welches hätte denn Europa Ihrer Einschätzung nach?
Europa hat aus unserer Sicht erhebliches Potenzial, das wir bisher noch lange nicht nutzen. Wir haben verschiedene Berechnungen in unserer Studie vorgenommen und zeigen da auch unterschiedliche Maßnahmen auf, wie sich deutlich mehr Kapital in verschiedenen Formen auch in die Aktienmärkte bringen lässt. Dafür ist allerdings wichtig, dass bestimmte strukturelle Hürden abgebaut werden, denn Europa hat heute schon zwar ein großes Potenzial, aber das wird noch nicht richtig genutzt, kann auch nicht richtig genutzt werden. Und deswegen geht es darum, diese strukturellen Parameter noch zu verbessern. Das ist zum einen, und das ist der größte Treiber für die Realisierung dieses Potenzials, ist die stärkere Einbindung von Privatanlegern und Privatanlegerinnen in den Kapitalmarkt, in den Aktienmarkt. Es müssen bestimmte Marktstrukturbarrieren abgebaut werden, um den grenzüberschreitenden Kapitalfluss noch zu vereinfachen. Wir müssen die europäischen Stärken noch stärker ausspielen und wir müssen natürlich bestimmte Regularien noch mal vereinfachen und anpassen, um diese Potenziale auch zu heben und mehr Kapital in die Aktienmärkte zu bringen.
Aber wenn wir jetzt wirklich nach Europa blicken, fehlen denn da nicht die entsprechenden Unternehmen am Kapitalmarkt, vor allem im Vergleich zu den USA?
Ja und nein. Und zwar ja in der Hinsicht, dass wir nicht genug börsennotierte Unternehmen haben und auch nicht genügend Unternehmen haben, die an die Börse tatsächlich gehen wollen. Wir haben wenig sogenannte Megacaps, also Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden US-Dollar oder Euro erreichen. In den USA gibt es da über 50, in Europa nur 10. Der europäische Aktienmarkt ist auch wegen der angesprochenen Hürden deutlich weniger attraktiv oder wird weniger attraktiv wahrgenommen, sowohl aus Unternehmensseite als auch aus Investorenseite. Und unsere Studie zeigt auch, dass zwischen 2010 und 2024, also roundabout der letzten 15 Jahre, jedes 10. europäische Unternehmen, das an die Börse gegangen ist, in die USA bewusst gegangen ist, um einfach diesen tieferen, breiteren Kapitalmarkt für sich zu nutzen. Umgekehrt ist das fast gar nicht der Fall. Amerikanische Unternehmen lassen sich nicht in Europa listen. Sie lassen sich bestenfalls zusätzlich noch in Europa listen. Und die Gründe dafür waren laut unseren Interviews auch recht vielfältig. Ja, die Erwartungen an höhere Unternehmensbewertungen sprechen für die USA. Das gilt insbesondere in bestimmten Branchen wie Technologie, wie Biotech, und teilweise auch in der Konsumgüterindustrie. Da muss man einen starken Bezug zum US-Markt haben, aber nicht unbedingt. Wir sehen ja auch viele europäische Technologieunternehmen, die in den USA an den Aktienmarkt gehen, anstatt in Europa. Und es wird aber auch ganz klar gesagt, dass diese größere Tiefe des Aktienmarkts in den USA Ausschlag geben kann. Und das fehlt einfach noch in Europa. Und deswegen haben wir hier noch erhöhten Bedarf, einfach die Attraktivität auch des Kapitalmarktes für Unternehmen zu steigern. In diesem Kontext haben wir nämlich auch herausgearbeitet, dass gerade die größten europäischen Börsengangskandidaten, diejenigen mit einer Unternehmensbewertung von über 3 Milliarden Euro, tendenziell auch eher eine Börsennotierung in den USA anstreben. Da gibt es ja auch jede Woche eigentlich wieder Beispiele, wo europäische Unternehmen diesen Schritt wagen wollen. In Großbritannien war es gerade das Fintech Wise, das diese Strategie gut getan und gemeldet hat. Und dementsprechend müssen wir in Europa schon darauf achten, die Attraktivität hier auch zu steigern, dass wir solche Unternehmen auch bewegen können, in Europa an die Börse zu gehen und nicht automatisch in den USA.
Eine zentrale Erkenntnis Ihrer Studie war ja, dass Europa oder der europäische Aktienmarkt hinter den Erwartungen zurückbleibt momentan. Welche Rolle spielen denn die Regulierungen in der EU dabei? Das haben Sie ja vorhin schon kurz erwähnt.
Ja, genau. Ich hatte in der Tat gesagt, wir müssen schauen, dass wir auch da, wo es sinnvoll und notwendig ist, Regulierungen vereinfachen. In den letzten Jahren gab es ja schon einige tiefergreifende regulatorische Veränderungen in der EU und in Großbritannien, zum Beispiel zu Börsenzulassungen, zu Prospekten, zu Nachhaltigkeitsberichten, zu Marktmissbrauch oder Meldepflichten beim Handel. Natürlich haben wir auch unsere verschiedenen Interviewpartner nochmal konfrontiert mit diesen Änderungen und diesen vermeintlichen Verbesserungen. Das Erschreckende war allerdings, dass viele dieser eigentlich positiven Veränderungen in Europa, selbst den Experten, nicht unbedingt vollständig bekannt waren und selbst wenn sie bekannt waren, nur als bedingt hilfreich angesehen wurden oder vor allem als dann doch nicht weitgehend genug. Es wurde zwar viel gemacht, aber dann doch nicht genug und vielleicht auch nicht immer an der richtigen Stelle. Also viel hilft, viel ist dann doch nicht unbedingt zielführend gewesen. Um es mit den Worten eines der versiertesten Interviewpartner, der viele Börsengänge auch in Europa begleitet hat, nochmal zu sagen, diese Regeln tragen nicht dazu bei, dass es bald mehr Börsengänge in Europa geben wird. Und das hat zur Folge, dass das Problem immer noch besteht, dass über verschiedene Länder in Europa hinweg ein ganzer Flickenteppich von nationalen Vorschriften besteht und dass wir nicht von einem einheitlichen europäischen Kapitalmarkt oder Aktienmarkt sprechen können, um den aktuellen Rückenwind dieser globalen Kapitalmärkte für sich zu nutzen, braucht Europa daher umso dringender klare und einheitliche Regeln. Und sie müssen da vereinfacht werden, wo sie auch den größten Einfluss auf eine Verbesserung haben. Und in der Konsequenz ist das dann so, dass der Börsengang für viele Unternehmen in Europa momentan nach wie vor zu aufwendig ist. Ja, besonders wenn sie grenzüberschreitend agieren. Und was fehlt, ist dieser klare europäische Rahmen für Börsengänge, für Prospekte und Informationen für Anlegerinnen und Anleger. Und darum geht es dann nicht um weniger Aufsicht notwendigerweise, sondern um klügere Prozesse für Unternehmen, Investoren und Behörden. Und Europa muss insgesamt weltweit als ein Standort wahrgenommen werden, an dem Verlässlichkeit Wachstum ermöglicht und nicht Bürokratie den Aufschwung bremst.
Als eine große Hürde sehen Sie aber auch die fehlende Finanzbildung in Europa. Wo müsste man denn hier ansetzen, Ihrer Meinung nach?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, denn wer nicht informiert ist oder sich nicht informiert fühlt, der wird auch nicht hinreichend investieren. Und das hat zur Folge, dass in Europa auch nur 18% der EU-Bürgerinnen und Bürger über ein hinreichend großes Finanzwissen verfügen, laut eigener Aussage. Und das ist ein entscheidender Faktor, warum viele Privathaushalte in Europa deutlich weniger in Aktien investieren als etwa in den USA. Da haben wir nämlich in den USA knapp 40% des Haushaltsvermögens, das schon am Aktienmarkt angelegt wird. Der Anteil in Europa ist deutlich niedriger, insbesondere in den großen Volkswirtschaften, in Deutschland beispielsweise nur bei 11%. Österreich ist da erfreulicherweise deutlich besser unterwegs. Da sind wir ja nach den neuesten Zahlen schon fast bei 30% der Österreicherinnen und Österreicher, die in irgendeiner Form Aktien halten. Also über 2 Millionen Menschen, die offensichtlich ein Bewusstsein dafür haben, dass man auch zur Pension noch selbst vorsorgen und beitragen muss. Und trotzdem, und das gilt für Österreich genauso für die meisten anderen Länder Europas, ist die finanzielle Bildung klar ausbaufähig. 74% der Befragten verschiedener Studien schätzen ihren Umgang mit Geld zwar positiv ein, aber weniger als die Hälfte, und zwar deutlich weniger als die Hälfte, ihr Finanzwissen als gut. Und wenn man diese subjektive Bewertung mit einem Wissenstest vergleicht, kommt raus, dass über ein Drittel nur die Hälfte der Fragen zur finanziellen Bildung oder sogar weniger richtig beantworten konnte. Und das zeigt einfach, dass das Thema Finanzwissen zwar eine wichtige Grundvoraussetzung ist, aber noch deutlich auf- und ausgebaut werden muss. Und da wäre vielleicht sogar ein europaweites Programm nützlich über Online-Tools, über interaktive Workshops, über öffentliche Veranstaltungen. Es gibt ja verschiedene Wege, wie man das erreichen kann. Möglicherweise auch die gezielte Förderung von verschiedenen Finanzbildungs-Apps, um die Reichweite und die Wirkung zu erhöhen. Und dementsprechend sind da verschiedene Maßnahmen und da gibt es viele gute Ansätze in auch Europa schon notwendig, um das Thema Finanzbildung nochmal deutlich voranzutreiben.
Sie schlagen aber nicht nur vor, PrivatanlegerInnen stärker einzubinden, sondern auch eine Art europäischen Pensionsfonds. Was kann man sich darunter vorstellen?
Genau, wir haben in der Tat als eines der wichtigsten Themen, das zu einer Verbesserung in Europa beitragen kann, die Erkenntnis gewonnen, dass deutlich mehr Privatinvestoren am Aktienmarkt investieren müssen. Und das beste Vehikel dazu ist möglicherweise dann doch eine Struktur, die es den Investorinnen und Investoren einfach leichter macht, das zu tun. Wir haben das mal persönliches Vorsorgekonto genannt. Es gibt ja auch unterschiedliche Begriffe für ähnliche Konzepte, die am Markt kursieren. Und das wäre, im Prinzip können Sie sich das so vorstellen, eine Art Pensionsfonds, bei dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer automatisch einen Teil ihres Gehalts in so ein persönliches Vorsorgekonto einzahlen oder eingezahlt bekommen, das vom Arbeitgeber angeboten wird. Das Geld wird langfristig investiert, wird am Aktienmarkt investiert und wird insbesondere auch zumindest zu einem Teil oder einem großen Teil am europäischen Aktienmarkt investiert. Und dafür müsste es dann auch gewisse steuerliche Vorteile geben. Wir haben einen sehr, sehr positiven Effekt bei ähnlichen Instrumenten in den USA. Das sind ja die sogenannten 401k-Pläne. Und es gibt auch ähnliche Konstrukte in Schweden und anderen Ländern, die zu einer großen Beteiligung der breiten Masse der Privatanlegerinnen und Anleger geführt haben. Und daher sind immer in gewisser Weise auch steuerliche Vorteile oder andere Subventionen notwendig, um die Attraktivität zu erhöhen, um überhaupt die Menschen dazu zu bringen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. In Zahlen gesprochen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig und interessant, sehen wir eine Riesenchance, wenn sich mehr Menschen in Europa beteiligen und ihr Geld in den Aktienmarkt investieren. Und das könnte bis zum Jahr 2044, also so knapp über die nächsten 20 Jahre, bis zu 9,5 Billionen Euro, das ist eine Riesenzahl, 9.500 Milliarden Euro insgesamt, dazu beitragen, dass wir die zusätzlich in den Aktienmarkt bringen. Und das hätte natürlich schon einen substanziellen Effekt, wenn man sich das runtergebrochen auch auf einzelne Länder vorstellt. Wir haben das sehr granular auch modelliert. Ist das in Österreich beispielsweise auch ein Potenzial? Je nach Szenario, wir haben verschiedene Szenarien gerechnet, je nachdem, wie groß dann auch die Annahmebereitschaft der Bevölkerung für so ein Thema ist, wie groß dann möglicherweise auch staatliche Unterstützungen dafür sind, sind das so zwischen 120 und bis zu 280 Milliarden Euro, die in diesen Aktienmarkt in Österreich alleine nochmal reinfließen können. Also schon eine große Zahl.
Aktuell herrscht ja in Österreich und in der EU insgesamt eher Sparkurs als Investitionslaune. Würden Sie sagen, ist jetzt überhaupt der passende Zeitpunkt für so ein Vorhaben?
Absolut. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil natürlich vor dem Hintergrund der Reformbedürftigkeit vieler Pensions- und Rentensysteme in Europa Handlungsbedarf besteht. Ja, früher oder später werden das die einzelnen Länder, die es noch nicht angepackt haben, tun müssen, allein schon aufgrund der sich verschärfenden demografischen Entwicklung. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass die Notwendigkeit, nochmal substanziell zu investieren, ja auch vielfach erkannt wurde, sowohl auf EU-Ebene als auch in den einzelnen Ländern. Sie haben vielleicht noch vor Augen, dass in Deutschland gerade kürzlich erst die Schuldenbremse quasi aufgehoben wurde. 500 Milliarden werden jetzt zusätzlich in Infrastruktur und Klimaneutralität investiert, plus zusätzlich nochmal in ähnlicher Größenordnung auch Verteidigungsausgaben. Von der Politik gibt es auch auf europäischer Ebene klaren Rückenwind. Die EU-Kommission verfolgt ja auch mit der sogenannten Savings and Investment Union das Ziel, private Ersparnisse besser in Investitionen umzulenken. Ob das nun am Aktienmarkt ist, ob das in Infrastrukturthemen geht, gibt ja viele Möglichkeiten. Und dadurch werden die initialen Überlegungen auch der sogenannten Kapitalmarktunion natürlich weiter verfolgt. Und das ganze EU-Finanzsystem soll harmonisiert werden, von Sparen bis hin zur Finanzierung von Unternehmen. Und das Ziel ist damit in der Tat, Privatpersonen, privaten Haushalten bessere Renditen durch Anlageprodukte und steuerliche Anreize zu ermöglichen. Und gleichzeitig sollen dadurch auch Mittel für Unternehmen mobilisiert werden, um digitale, grüne, auch soziale Transformationen zu unterstützen. Also die Zeit ist aus unserer Sicht gar nicht so schlecht und manchmal hilft ja vielleicht auch der ein oder andere Druck von außen, um Veränderungen schneller voranzutreiben.
Sie haben ja vorhin schon Schweden als ein Beispiel genannt für ein Land, das eben auf so ein ähnliches Pensionsmodell setzt. Wie unterscheidet sich das denn aktuell zu den Systemen, die es in Österreich oder auch in Deutschland etabliert sind? Und inwiefern wäre das dann eben auch vielleicht eine Chance für das Pensionssystem?
Also Schweden ist ein echtes Vorbild für uns, wenn es darum geht, Bürgerinnen und Bürger aktiv am Kapitalmarkt zu beteiligen. Es zeigt, dass nicht alle Europäer per se risikoavers sind, wie das so oft behauptet wird. Und anders als vielleicht bei uns in Österreich oder auch in Deutschland, wo die Altersvorsorge stark auf umlagenfinanzierte Systeme setzt, hat Schweden schon früh auf Aktienbeteiligung und auch auf gezielte Anreize gesetzt. In den 70er und 80er Jahren wurde da schon die Einführung von Programmen beschlossen, die Sparen in Aktien steuerlich attraktiv machen. Und das mit großem Erfolg. Die Anzahl der Anlegerinnen und Anleger vervielfachte sich innerhalb weniger Jahre. Ein besonders erfolgreiches Modell ist das sogenannte ISK-Konto, das schon vor 12, 13 Jahren eingeführt wurde. 2012 war das, glaube ich, ungefähr. Und das erlaubt Privatanlegern in Aktien und Fonds zu investieren, ohne dass dann einzelne Kurssteigerungen oder Dividenden schon versteuert werden müssen. Stattdessen wird dann einmal im Jahr pauschal eine kleinere Summe ans Finanzamt fällig. Das macht aber Investieren nicht nur steuerlich vorteilhaft, sondern auch extrem einfach nutzbar. Und diese Kombination ist aus unserer Sicht auch wichtig. Das muss einfach sein, das muss praktikabel sein und es muss irgendwo auch attraktiver gemacht werden, um halt zusätzliche Anreize zu kreieren, um da stärker zu investieren. Das haben die Schweden sehr, sehr gut gemacht und der Erfolg gibt ihnen auch unserer Ansicht nach recht.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass es so ein Bedürfnis nach Risikoaversion gibt, dass es jetzt nicht nur in Europa oder nicht überall in Europa gibt, aber eben vor allem in Deutschland und in Österreich zum Beispiel, weil es ja ein Bedürfnis nach Sicherheit ist. Würden Sie sagen, dass das ein Kontrast ist oder steht das im Gegensatz zu dem, was Sie jetzt vorgeschlagen haben?
Ich glaube nicht, dass das im Gegensatz steht zu dem, was wir vorgeschlagen haben. Das hat ja auch ein bisschen was mit dem Thema Finanzbildung zu tun. Man muss wahrscheinlich auch Ängste abbauen. Und Ängste kann man am besten abbauen, indem man Transparenz schafft, indem man Klarheit schafft. Und eben nicht das, was man teilweise in Europa macht, dass man versucht, über im Endeffekt dann doch sehr teure Lösungen künstlich Sicherheitsnetze wieder zu schaffen. Da gibt es ja auch viele Finanzprodukte, die dann irgendwo staatlich subventioniert sind, aber über drei Sicherheitsnetze und doppelten Boden wiederum so unattraktiv werden, dass der eigentliche Zweck, den man damit verfolgen wollte, gar nicht erreicht wurde. Und deswegen kommen aus unserer Sicht natürlich hier ein paar Punkte zusammen. Das Thema Finanzbildung voranzutreiben, Produkte zu kreieren, die einfach sind, klar strukturiert sind, die die richtigen Anreize setzen und natürlich in gewisser Weise subventioniert sind. Und wenn man dann mehr und mehr Menschen auch in diese Modelle reinbringt und vor allem, man muss ja auch langfristig denken, dass, wenn es ums Thema Pensionen geht, sind das langfristige Investments, die auch über Schwankungen hier und da im Tagesgeschäft erhaben sein müssen, dann werden auch immer mehr Menschen dann den Wert davon erkennen, werden auch vielleicht nicht gleich nervös, wenn der ein oder andere Kurs mal fällt. Und das zeigt ja auch ganz deutlich die Erfahrung in solchen Beispielen wie Schweden, wie in den USA. Teilweise gibt es auch ähnliche Lösungen in Italien und Frankreich in Ansätzen, dass das gut funktionieren kann.
Und was hätten wir als BürgerInnen denn davon, wenn wir mehr in Europa bzw. europäische Firmen investieren würden?
Also in gut funktionierender Kapitalmarkt in Europa, gut funktionierende Aktienmärkte, an denen möglichst viele Menschen teilnehmen, hilft ja gleich mehrfach. Denn einerseits adressieren wir das Thema Pension und Rente. Wir ergänzen die umlagenfinanzierten Systeme mit irgendeiner Form von kapitalgedeckten Lösungen. Vorsorge wird besser betrieben. Das heißt, die Anleger profitieren davon und gleichzeitig stellen wir so dadurch natürlich auch insbesondere europäischen Unternehmen mehr Kapital für Wachstum, für Wirtschaftlichkeit, für Produktivität zur Verfügung. Kapital bleibt dadurch in Europa. Das ist ganz wichtig. Es bringt uns ja nichts, wenn wir Programme aufsetzen und Subventionen geben, in den Aktienmarkt zu investieren und alle Investoren kaufen dann nur große amerikanische Technologieaktien. Wir müssen ja auch schon sicherstellen, dass das am europäischen Aktienmarkt in die vielen, vielen attraktiven Unternehmen, die wir ja auch hier haben, investiert wird. Und damit fördern wir natürlich auch als Investoren Innovation. Wir fördern Wettbewerbsfähigkeit in Europa und wir sichern oder schaffen möglicherweise sogar neue Arbeitsplätze. Deswegen ist sowohl den Investorinnen und Investoren damit geholfen, aber auch der europäischen Wirtschaft. Und das trägt natürlich auch dazu bei, den europäischen Wirtschaftsraum insgesamt zu stärken, uns unabhängiger zu machen, uns auch robuster gegenüber globalen Krisen aufzustellen und die Abhängigkeit von anderen, insbesondere auch von den US-Kapitalmärkten, auch von US-Investoren zu reduzieren. Und das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Punkt.
Was wäre denn abschließend gerade Ihrer Einschätzung nach der wichtigste Schritt, um in diese Richtung zu gehen?
Also der wichtigste Schritt ist, die insgesamt mehr Volumen über die Beteiligung von Privatinvestoren in irgendeiner Form sicherzustellen. Das ist der mit Abstand größte Hebel. Wir haben ja ganz viele unterschiedliche strukturelle Hebel auch untersucht. Aber der Kerntreiber ist, wie bringe ich mehr private Investoren an den Kapitalmarkt, an den Aktienmarkt? Alles andere, Änderungen von Regulierungen, Vereinfachungen von Rahmenbedingungen und so weiter, das ist hilfreich. Aber der große Hebel liegt darin, mehr Menschen mit einem positiven Spirit sozusagen an den Aktienmarkt zu bringen und dafür aber auch die entsprechenden Strukturen, Rahmenbedingungen, Produkte, Anreize auch zu schaffen. Und da haben sicherlich viele Länder in Europa noch ein paar Hausaufgaben zu tun.
Vielen Dank für das Gespräch und den spannenden Einblick.
Danke Ihnen für die Einladung.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die aktuellen Herausforderungen am Aktienmarkt auch eine Chance sein können, vor allem den Blick stärker auf Europa zu richten. Auch an euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine gute Bewertung da oder teilt sie mit jemandem, der oder die mehr über Europa und den Aktienmarkt wissen sollte. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast@derstandard.at. Diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ich bin Annika Dang. Ciao und bis zum nächsten Mal.